Ihr lieben Geschwister, schön heute Morgen bei euch zu sein, auch wenn ich euch und mir ein paar Grad weniger durchaus gewünscht hätte, aber wir nehmen es, wie es kommt. Ne? Gestern hatten wir unsere KEB-Mitgliederversammlung in Wolzhausen, in Breidenbach, im Hessischen. Und so bin ich jetzt schon ein paar Tage da und bin dann heute Morgen von dort hier rübergekommen. Unter anderem haben wir auf der Mitgliederversammlung auch so ein bisschen in die Zukunft gesehen, ein paar Projekte vorgestellt, die uns bewegen, auch weltweit bewegen. Und eines dieser Projekte, oder besser sollte man sagen, eine Gebetsinitiative, hat dieses Logo. Das ist so ein Logo, wo man auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nichts sieht. Wenn ich euch sage, das ist eine Bibelstellenangabe, könnt ihr da was sehen? Oben, dies ist ein auf der Seite liegendes L. Also L, Lukas. Schon mal sehr gut. So, dann haben wir so ein X, römische Zahl 10. Und dann haben wir noch Lukas 10, Vers 2. Und dort steht, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und das ist ein ganz interessanter Vers. Also Jesus sendet ja gerade seine Jünger aus. Und er sagt ihnen schon von vornherein, ihr seid zu wenig. Ihr knabbert nur so ein bisschen an der Ernte. Aber die Ernte ist viel, viel größer. Und das merken wir auch, wenn wir unter Kindern arbeiten. Man könnte viel, viel mehr machen, aber wir sind zu wenige. Und interessanterweise sagt Jesus das den Jüngern schon gleich, wenn er sie sendet. Ihr seid zu wenig. Und er sagt ihnen auch, was sie machen sollen. Wie sieht die Lösung aus? Bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter in seine Ernte sende. Und so ist das jetzt so eine Gebetsinitiative, die unser internationaler KIB-Präsident gestartet hat. Und er sagt, wir haben durch Gottes Gnade im letzten Jahr 25 Millionen Kinder erreicht, aber wir brauchen viel, viel mehr. Es gibt 2 Milliarden Kinder in der Welt. Also wir knabbern nur so ein bisschen an der Ernte. Ja. Sein Ziel ist, in den nächsten 3 Jahren 45 Millionen Kinder zu erreichen. Und wir haben mal so die Prognose gemacht, wir brauchen dazu wahrscheinlich 1.600 zusätzliche Mitarbeiter. Weltweit haben wir im Moment so 3.500, also so etwa 5.000. In 3 Jahren, das ist ein ganz gewaltiges Gebetsziel. Ja? Hier in Europa, wir haben im Moment schon so die größte Region, wir wollen 100 zusätzliche Mitarbeiter haben. Aber wissen Sie, zusätzlich heißt, Sie müssen eigentlich mindestens 150 bis 200 einstellen, weil es gehen ja immer welche in Ruhestand und manche heiraten und manche verlassen das Werk aus was auch immer für Gründen. Ja? Also 150 müssen sie einstellen, da müssen sie mindestens 200 schulen intensiv für diese Aufgabe. Also das ist auch für uns, obwohl es eine relativ kleine Zahl ist im Vergleich zu der Gesamtzahl, eine Riesenherausforderung. Hier in Deutschland übrigens wollen wir gerne 10 zusätzliche Mitarbeiter einstellen in den nächsten 3 Jahren. Wenn Sie wollen, dürfen Sie mit dafür beten. Ja? Ich kann in der alten, wenn Sie Englisch können, da gibt es auf der englischen Internetseite von der KIB, da gibt es alle möglichen Videos und was man heute alles so macht, um das bekannt zu machen. Manche kluge Mitarbeiter haben so eine für Smartphone sowas entwickelt und mein iPad, das erinnert mich immer um 10.02 Uhr. Also sagen wir abends, 10.02 Uhr, dann piepst das und dann weiß ich, oh, wir müssen dafür beten, ja? Lukas 10.2, also wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne mitmachen. Wir haben wirklich auch in Europa noch viele, viele offene Türen. Ich denke besonders an Russland, obwohl es einerseits ein Land ist, merken wir auch, wo die Türen, ich möchte mal sagen, in mancher Hinsicht zugehen, aber insgesamt ist Russland immer noch das Land mit der größten Arbeit in Europa. Wir erreichen 200.000 Kinder in Europa, in Russland, allein in Russland. Und was die KIB dort, worauf sie ganz, ganz riesigen Wert legt, weil sie nicht weiß, wie lange sie noch können, dass sie Mitarbeiter schulen, wenn dann die Organisation vielleicht nicht mehr arbeiten darf, aber dann können die Geschulten ja trotzdem noch weiterarbeiten. Und sie schulen jedes Jahr etwa 48.000 Personen. Natürlich gefällt das dem Teufel nicht. Und jetzt gerade erst vor ein paar Monaten sind sie in der Schule und die machen große Schulungen, so 100 Leute, manchmal 200 Leute. Das sind richtig, also ist ganz toll. In Vladivostok hatten sie eine Schulung, plötzlich kreuzt die Polizei auf und hat Sachen beschlagnahmt und was weiß ich. Und dann hat sie auch Anklage erhoben. Und zwar alles, was außerhalb der Gemeinde passiert, ist Mission. Und wenn das nicht als Mission angemeldet ist vorher, dann ist das verboten. Obwohl das ja jetzt keine Mission war, es war eine Schulung. Haben sie gesagt, ja, wir waren nicht angemeldet und was außerhalb der Gemeinde ist Mission. Also, und dann haben sie auch tatsächlich die zwei Gemeinden, die das besonders mit uns da organisiert haben, die haben das auf sich genommen, um uns da draußen zu halten. Sie wurden verurteilt. Und dann sind sie in Revision gegangen und die eine ist gerade abgeschlossen, die hat auch die Revision, hat das auch das Urteil bestätigt und bei der zweiten, da läuft das jetzt noch, wenn ihr wollt, könnt ihr noch dafür beten, dass das vielleicht anders wird. Für uns wäre das ganz wichtig und wir überlegen auch, ob wir vielleicht noch weitergehen, weil wenn eine obere Instanz sagt, nee, also das Urteil war falsch, dann kann in Zukunft auch keine niedrigere Instanz mehr ein Urteil in dieser Hinsicht fällen, ja, weil schon eine obere Instanz geurteilt hat. Und das zählt dann mehr. Und von daher wäre das für uns, für die Zukunft ganz wichtig, denn wenn jede Gemeinde damit rechnen muss, verurteilt zu werden, wenn sie mit uns eine Schulung durchführt oder organisiert, dann ist das natürlich ganz, ganz schwierig für die Zukunft. Also betet doch dafür, dass da auch in Russland die Türen weiter offen bleiben. So, ich könnte noch viel, viel erzählen, aber das wird zu lang und zu heiß. Also, ich komme zum Predigttext aus dem Römerbrief. Die Lieder, die haben schon ganz, ganz viele Aspekte aufgenommen der Predigt. Es geht um die Einzigartigkeit Jesu. Ich habe eigentlich nur zwei Verse besonders, aber ich lese jetzt mal, damit wir den Zusammenhang ein bisschen haben, Verse 1 bis 5. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft, durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Lieber Vater im Himmel, und nun bitten wir dich noch einmal, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Gib uns die Kraft, die Konzentration zuzuhören, auch bei dieser Hitze. Herr, wir bitten dich, dass du redest und wir hören. Amen. Wenn Christen gefragt werden, welcher Name ihnen der liebste, der schönste, der größte ist, dann ist die Antwort natürlich Jesus. Ja? Und jetzt wisst ihr auch, warum wir das so in den Liedern betont haben. Aber was macht ihn so einzigartig? Unter anderem das, was Paulus hier in den Versen 3 und 4 des großen Römerbriefes auf eine unübertrefflich kompakte Weise herausstellt, über ihn sagt. Paulus spricht in Vers 3 und 4 von den zwei Ständen Jesu, nämlich dem Stand der Erniedrigung und dem Stand der Erhöhung. Der unglaublich tiefen Erniedrigung und der unvorstellbar großen Erhöhung. Zunächst die Erniedrigung. Jesus ist der Sohn Gottes, geboren aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Dieser Satz ist wie eine Himmelsleiter. Von ganz oben nach ganz unten. Wir sehen ihn zunächst noch oben. Da steht er in seiner Größe. Jesus wird als Sohn bezeichnet. Sohn Gottes ist er von Ewigkeit her. Er hat eine göttliche Natur. Er ist wie der Vater, gleichmächtig, gleich ewig, gleich allwissend, von gleicher Würde und Herrlichkeit. Und jetzt wird er geboren. Jetzt geht's die Leiter nach unten. Jetzt nimmt er zur göttlichen auch noch die menschliche Natur an. Jetzt wird er auch wahrer Mensch. Was geschieht mit der göttlichen Natur? Lässt er sie zurück? Nein. Jesus hört nicht auf, Gott zu sein. Er ist auch nicht weniger Gott. Jesus lässt überhaupt nichts von seiner Gottheit oder von seinen göttlichen Eigenschaften im Himmel zurück. Deshalb konnte er Wunder tun. Er ist wahrer Gott. Ja, aber sagt denn der Philipperbrief nicht, er entäußerte sich? Irgendwas muss er doch zurückgelassen haben, wenn er sich entäußert hat. Auf was verzichtete er? Er verzichtete vor allem auf den Stand der Herrlichkeit und die damit verbundene Würde. Die ließ er zurück. Und er verzichtete auf den Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften vor allen Dingen zu seinen Gunsten. Als wahrer Mensch griff er nicht auf seine göttlichen Eigenschaften zurück, um seinen Hunger zu stillen oder sich von seinen Peinigern zu befreien. Er hat, wenn es um ihn selbst ging, seine Allmacht vollkommen beiseite gelegt. Auch seine Befehlsgewalt über die Engelsheere hat er zur Seite gelegt. Ja, sogar seine Allwissenheit. Er wurde so ganz wahrer Mensch, dass er als Kind lernte. Und als er als Erwachsener gefragt wurde, wann kommst du wieder, sagte er ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das Wort geboren sagt aber noch mehr. Jesus hat sein Menschsein nicht wie ein Mantel übergezogen. Er ist als wahrer und wirklicher Mensch auch in eine Abstammungslinie hineingetreten. Er wurde geboren aus dem Geschlecht Davids. Maria stammt ja von David ab, auch Josef. Und Jesus tritt in diese Linie richtig hinein. Er bekommt Anteil an einer irdischen Geschichte. Natürlich ist das nicht irgendeine Geschichte. Gott hat sich das schon ganz bewusst so ausgesucht. Aus der Linie Davids soll der ultimative König kommen. Der absolut höchste und endgültige Weltenherrscher. Und genau das ist Jesus, aber als er Mensch wird, verhüllt. Ja? Und jetzt bei seiner Menschwerdung geht es um das Gegenteil herauszustellen. Und das zeigen jetzt die letzten Worte dieses Satzes, nach dem Fleisch. Manchmal in der Bibel das Wort Fleisch, das hat irgend so was mit so den Hauch der Sünde an sich. Aber jetzt hier an dieser Stelle überhaupt nicht, da geht es um was anderes. Es soll betont werden, der Sohn Gottes wurde Mensch aus Fleisch und Blut. So, und wenn wir das jetzt gucken, die Himmelsleiter, jetzt ist er wirklich unten angekommen. Ja, jetzt ist er auf unserer Stufe. Jetzt lernt er das Leben zu den gleichen Bedingungen kennen, zu denen wir es erfahren, mit allen Anfechtungen, Versuchungen und Leiden. Er lernt Hunger und Durst kennen, Traurigkeit und Angst, Anerkennung und Ablehnung. Er musste uns in allem gleich werden. Allerdings, die Extreme, die waren bei ihm größer. Jesus wird vom Satan persönlich versucht. Jesus wird so angefochten, bis er Blut schwitzte. Von den einen wurde er aufs wirklich Höchste bewundert und geliebt. Und von den anderen mit ätzender Kritik überzogen und wirklich abgrundtief gehasst.
Wisst ihr, was das bedeutet? Dass Jesus diese Himmelsleiter ganz herabkam, nicht etwa so ein, zwei Stufen über uns verharrte, dass er das Leben zu den gleichen Bedingungen lebte und führte, wie wir es erfahren. Wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt keine Situation, in der Jesus uns nicht verstehen könnte. Ja, er hat ja alles selber durchgemacht. Ob wir missverstanden werden, krank oder Schmerzen haben, viele Dinge gleichzeitig auf uns einstürmen und wir gar nicht wissen, was wir zuerst machen sollen. Er versteht uns. Er versteht Stressgeplagte, Schmerzgeplagte, Menschengeplagte. Er hat es alles selber erlebt. Und darum scheuen wir uns nicht, zu ihm zu kommen. Mit unserer Not, mit dem, was uns beschwert. Er versteht, er fühlt mit und er hilft manchmal zu tragen, manchmal befreit er uns von dem Problem. Die Verheißung gilt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lass uns immer wieder dazu ermutigen, zu diesem Thron der Gnade hinzuzutreten. So, jetzt habe ich eben gesagt, Jesus ist die Himmelsleiter heruntergekommen, bis auf unsere Stufe. Aber jetzt geht es bei ihm noch tiefer, noch tiefer. Die Erniedrigung geht noch weiter, weil er nämlich seine göttlichen Eigenschaften beiseite gelegt hat, ist er plötzlich angreifbar. Wenn heute ein Mensch im Zorn seine Faust zum Himmel hebt und meint, es Gott mal so richtig zeigen zu können, dann lacht Gott, ja. Das macht ihm doch überhaupt gar nichts, ja. Aber als Jesus hier auf der Erde ist und offen sagt, woher er kommt, dass er Gott ist, Gott der Sohn, aber in Gestalt eines schwachen Menschen, da liefert er sich den Menschen aus. Jetzt können die Menschen Gott treffen. Und die Menschen, die wittern sofort ihre Chance. Und die sehen diese einzigartige Möglichkeit, die sie jetzt mal haben. Sie können all ihre Feindschaft, all ihren Hass, all ihre Wut gegen Gott an ihm auslassen. Die Menschheit zeigt ihr wahres Gesicht. Und Jesus als wahrer Mensch ist schutzlos. Schutzlos, wehrlos, lässt sich misshandeln bis zum Schandtod am Kreuz. Und dann könnt fragen, was war wohl der Tiefpunkt der Erniedrigung? Ich denke, der Tiefpunkt war vielleicht dieser Satz, den er dann vom Kreuz schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, dass Jesus uns mit diesem Satz eine ganz große Hilfe gibt für die schwierigen Stunden in unserem Leben? Woher stammt nämlich der Satz? Aus Psalm 22. Was ist das für ein Psalm? Das ist ein Klagepsalm. Letzten Monat hatten wir unsere Europakonferenz und da hat einer, der die Bibelarbeiten da gehalten hat, der hat da einen ganz interessanten Satz gesagt. Der sagte, weinen ist zutiefst menschlich. Klagen, so in diesem Sinne, wie Jesus das jetzt hier tut, klagen ist zutiefst christlich. Was ist denn der Unterschied zwischen weinen und klagen? Im Klagen schrei ich meine Not heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schrei meine Not heraus, aber zu Gott. Ich breite meine Not aus, aber Gott gegenüber. Biblische Klage ist ein Gebet zu Gott. das dann interessanterweise zum Vertrauen führt. Wenn ihr den Psalm 22, und ihr könnt auch andere Klagepsalmen nehmen, wenn ihr sie weiterlest, ihr habt diese Klage da drin. Aber wenn ihr guckt, wie geht es am Ende, der Klagepsalm führt am Ende zum Vertrauen zu Gott. Und das ist das Besondere an der biblischen, an der christlichen Klage im Unterschied zum bloßen Weinen. Ja? Wäre ein eigenes Thema für sich. Ich deute das jetzt hier nur an. Also, er nennt uns dieses Mittel, oder er praktiziert, Jesus praktiziert erstmal selber in dieser, vielleicht in diesem Punkt allertiefsten Erniedrigung, dieses Mittel, um die Erniedrigung auszuhalten. Und gleichzeitig ist es eine Empfehlung für uns, dieses Mittel, diese Medizin auch anzuwenden. Das Kreuz ist also für den höchsten König die tiefste Erniedrigung, und dort sehen wir am allerbesten, dass Jesus seine Würde im Himmel zurückgelassen hat. Am Kreuz ist keine Würde mehr. Da ist nur noch Schande. Keine Herrlichkeit, sondern Verachtung, Entstellung und Tod. Warum macht Jesus das? Warum lässt er sich so erniedrigen? Jesus macht das, weil er im Stand der Erniedrigung, nur im Stand der Erniedrigung, zwei Dinge tun konnte, die er sonst nicht hätte tun können. Das erste, so leben, wie eigentlich du leben müsstest, es aber nicht schaffst. Er lebte stellvertretend für uns das Leben, das Gott bei uns sucht, aber nicht findet. Er macht das stellvertretend für uns. Und dann, zweitens, um am Kreuz zu erdulden, was eigentlich du und ich erdulden müsstest, wo wir aber nicht wieder rauskämen aus dieser Strafe für die Sünde. Oder ich sage mal mit anderen Worten, was Jesus tun konnte im Stand der Erniedrigung, das zu ermöglichen, was wir in der Theologie eine doppelte Imputation nennen. Also Amputation kennen wir. Amputation, etwas, was zu mir gehört, wird abgetrennt von mir. Imputation, etwas, was eigentlich nicht zu mir gehört, wird mit mir verbunden. In der doppelten Imputation wird zum einen meine Sünde seine Sünde. Sie wird so auf ihn gelegt und mit ihm verbunden, dass Gott ihn behandelt, als ob er gesündigt hätte. Und dann wird seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit wird so mit mir verbunden, dass Gott dann mich behandelt, als ob ich nie eine Sünde getan hätte. Ist das nicht großartig? Ja? Kann man nicht oft genug hören. 2. Korinther 5, 21, könnt ihr das übrigens nachlesen. Um diesen Tausch zu vollziehen an den Seinen, die an ihn glauben, trat Jesus in den Stand der Erniedrigung ein. So, das ist das Erste, was ihn einzigartig macht, das Hineintreten in diesen Stand, von ganz oben nach ganz unten. Aber jetzt schließt Paulus sofort den zweiten Satz an, gleicher Atemzug. Und es geht weiter, nach dem Geist der Heiligkeit ist er eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Jetzt geht's um die Erhöhung. Jetzt geht's um den Stand, in dem er sich heute befindet. In seiner Erniedrigung ließ er sich vom Geist der Heiligkeit. So übersetzt man wohl besser. Luther übersetzt vom Geist der Heiligung, glaube ich, aber besser vom Geist der Heiligkeit. Das heißt, vom Geist des Gehorsams ließ er sich bestimmen. Er ward, wie der Philipperbrief auch sagt, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und darauf antwortet der Vater, dass er ihn erhöht und einsetzt als Sohn Gottes in Kraft. Und das geschah durch die Auferstehung und ging dann weiter in der Himmelfahrt. Übrigens, manche verdrehen diese Stelle. Habt ihr auch schon gehört? Sie ziehen diese Stelle heran, um zu sagen, Jesus werde erst durch die Auferstehung zum Sohn Gottes eingesetzt. Also bis dahin war er ganz normal Mensch, überhaupt nichts Gott oder so. Und erst durch die Auferstehung hätte Gott ihn als Sohn Gottes eingesetzt. Das ist nicht nur eine falsche Lehre, sondern auch ganz trickreich, wie man hier vorgeht, weil das funktioniert nämlich nur, wenn man zwei Worte hier weglässt, die hier stehen. Nämlich die Worte in Kraft. Richtig ist, Jesus war Sohn Gottes auch im Stand der Erniedrigung, aber er war da Sohn Gottes in Schwachheit. In der Erhöhung und schon, das ist richtig, durch die Auferstehung wird er wieder, muss man sagen, Sohn Gottes in Kraft. Eigentlich müsstet ihr euch diese zwei Worte in Kraft in eurer Bibel unterstreichen, damit ihr den Vers richtig betont. So, was kennzeichnet jetzt diesen Stand der Erhöhung? Zum einen, zwei Dinge. Zum einen Ehre. Wie Jesus im Himmel ankommt, da wird er mit Ehre und Herrlichkeit geradezu überschüttet. Er wird zum Thron geleitet, zur Rechten des Vaters gesetzt. Letzten Oktober, da hatte ich das Vorrecht, in St. Petersburg in Russland zu unterrichten. Und dann haben sie mich an einem Abend auch in die Eremitage geführt. Und das ging so ein bisschen im Schnelldurchgang, aber die Leiterin der Sonntagsschulen in St. Petersburg war eine professionelle Führerin. Die kannte sich richtig da aus, das war fast wie ihr Wohnzimmer. Und die hat mich da ganz gezielt zu den schönsten Stücken geführt, unter anderem zum Thron des Zaren. Und man konnte richtig nah dran gehen, das war vielleicht nicht weiter als dieser Stuhl da vorne. Ach, und ich habe gedacht, als ich den sah, ja, so stelle ich mir einen Thron vor. Also leuchtend rot, der Sitz, die Rückenlehne, leuchtend roter Stoff mit eingewebtem Doppeladler und dann die Beine und die Armlehnen und dann so um die Rückenlehne herum. Das war alles ganz reichlich verziert, noch eine Krone oben drüber und alles mit purem Gold überzogen. Ja, richtig schöner Thron. Eines durfte ich leider nicht. Obwohl ich jetzt schon, ich könnte ihn fast berühren können. Aber wisst ihr, die haben mir nicht mal eine Sekunde erlaubt, den Thron mal auszuprobieren, mich mal draufzusetzen. Ja? Das war uns gewöhnlich Sterblichen nicht erlaubt. Noch weniger dürfen gewöhnlich Sterbliche auf dem Thron sitzen, der im Himmel steht. Aber wie Jesus im Himmel ankommt, da wird überhaupt nicht gefragt, darf der das? Der wird wie selbstverständlich zu dem Thron hingeführt und darf auf dem Thron Platz nehmen. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist, und jetzt hört man auf dieses Wort, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Offenbarung 5. Alles, was er abgelegt hatte in der Erniedrigung, alle seine Würde und seine Herrlichkeit, die er zurückgelassen hat, bekommt er jetzt wieder. Erhöhung ist Ehrenstellung. Das ist das eine, was wir uns merken müssen, was mit dem Wort Erhöhung verbunden ist. Das zweite, was damit verbunden ist, Erhöhung ist Machtstellung. Jesus sitzt nicht einfach nur auf dem Thron, um jetzt das Leben zu genießen und mal zu gucken, wie wir uns hier abkämpfen, sondern er regiert tatsächlich als souveräner Herrscher. Und wisst ihr, was das heißt? Es gibt auf der Erde nicht einen Menschen, dessen Tun nicht Gott voll unter Kontrolle hat. Und wie hörte ich gestern in einer Andacht? Wenn Jesus die Kontrolle ausübt, kann nichts außer Kontrolle geraten. Ja? Kann nichts außer Kontrolle geraten. Es gibt im ganzen Universum nicht ein Molekül, das seine eigenen Touren drehen könnte. Wenn es irgendwo ein Molekül gäbe, das machen könnte, gerade was es wollte, dann säße Jesus nicht auf dem Thron. Dann würde er nicht regieren. Ganz streng genommen, er wäre nicht mal mehr Gott. Ja? Aber jetzt sitzt er auf dem Thron. Und jetzt hat er alles unter Kontrolle. Und darum sagt er uns, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich weiß, das kann tausend Fragen aufwerfen, wenn er doch auf dem Thron sitzt und wenn er tatsächlich wirklich buchstäblich alles unter Kontrolle hat, ja, wieso denn dann das viele Leid in der Welt und in meinem eigenen Leben? Das ist natürlich jetzt ein riesiges Thema. Und ich will nur antworten mit einer Bibelstelle, 1. Mose 50, 20, wo Josef zu seinen Brüdern sagt, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Katastrophen, Bakterien und so fiese Typen wie Josefs Brüder, die fügen uns Leid zu. Gott nie. Er gedachte es gut zu machen. Das ist seine Einstellung und aufgrund seiner Souveränität schafft er das auch, dass dieses Gute am Ende auch tatsächlich geschieht. Das ist seine Regierungskunst, so möchte ich das mal nennen. Darum kann er diese Verheißung oder kann Paulus diese Verheißung uns geben, dass Christen alle Dinge zum Besten dienen müssen, weil ein Gott auf dem Thron sitzt, der immer in dem Bestreben handelt, es gut zu machen, besonders mit seinen Kindern. Und diese Regierungskunst Gottes zu beobachten, ist einfach köstlich. Da könnte man viele Beispiele nennen. Ich greife mal jetzt einfach eins nur heraus. Als der Kaiser Augustus seine große Volkszählung anordnete, da ging es ihm ja wahrlich nicht darum, dafür zu sorgen, dass die Geburt des höchsten Königs in Bethlehem sein wird. Der Kaiser hatte einfach nur eine Volkszählung im Sinn und er hatte sich das so gedacht, dass dazu jeder in seinen Geburtsort geht. Also ich bin jetzt da nur ein Laie im Blick auf Volkszählungen, aber ich kann mir auch vorstellen, man hätte jeden dort zählen können, wo er gerade wohnt. Aber der Kaiser hatte angeordnet, nee, nicht Wohnort, Geburtsort. Und so machte sich das halbe Römische Reich auf und bewegte sich auch zu ihrem Geburtsort. Und in diesem, oder sagen wir ganz still und unbemerkt, sorgte Gott inmitten dieses kaiserlichen Wirkens dafür, dass Maria zum genau richtigen Zeitpunkt in die Stadt kam, in der Gottes Sohn geboren werden sollte, wie Jahrhunderte vorher bereits verheißen. Das ist Regierungskunst Gottes. Als ich Kirchengeschichte lernen musste, hat mich das richtig fasziniert. An einer Stelle mal in der Reformationszeit, da gab es eine Zeit, eine Phase, da stand die Reformation auf der Kippe. Da hat der spanische König, der dann auch der Kaiser ja des ganzen Reiches war, der hatte sich als Katholik, guter Katholik, zum Ziel gesetzt, die Reformation auszurotten. Und er war einmal so stark und hatte so viele Heere gesammelt, dass er kurz davor stand, erfolgreich zu sein. Und in dem Moment kamen die Türken und standen vor Wien. Und als der Kaiser das jetzt sah, die Türken, die wollten das ganze Christentum, die wollten das ganze Reich ausrotten und bedrohten das. Und als der Kaiser das sah, musste er all seine Truppen nach Wien dirigieren, um die Türken zu bekämpfen. Und diese kurze Phase, wo dann der Druck auf die Reformation nachließ, haben die benutzt, um ihre Kräfte wieder zu sammeln. Die Türken hatten wahrlich nicht im Sinn, die Reformation zu retten. Ja? Aber genau das, sie wollten das Christentum ausrotten und haben den Glauben dadurch erst recht zum Leuchten gebracht. Das ist Regierungskunst Gottes. Und glaubt mir, auch wenn wir heute manchmal den Eindruck haben, wir werden entweder von Kindern oder von Verrückten regiert, keine Sorge, ja? Da ist Gottes Handeln dabei und nicht alles, was wir so in den Zeitungen lesen, ist sowieso wahr, also darf man auch nicht alles glauben. Aber Gott regiert, darum geht mir es, das ist wirklich der Fall. Und mit der gleichen Regierungskunst ist er auch in unserem Leben tätig. Ja? Auch wenn wir manchmal hier Schmerzen haben, dort eine, wie Gott unsere Kinder führt oder andere Familienangehörige oder sonst irgendwie, wenn wir manches vieles nicht verstehen können, ja, nur fragen, warum macht Gott das so und nicht anders? Hinter seinem Handeln in der Welt steht seine Regierungskunst. Es dauert was, bis wir es erleben oder bis wir es sehen, bis wir es verstehen. Ja? Aber er ist auch in dieser Welt am Ziel und er regiert in Kraft, er hat sein Ziel immer vor Augen und genau am richtigen Tag in Gottes Kalender kommt er zurück und richtet sein Reich auf in Herrlichkeit und Pracht. Kommt er für, als Retter für die einen, als Richter für die anderen, das gehört auch zu seiner Machtstellung. Ja, was macht Jesus Christus so einzigartig? Das war die Frage. Und die Antwort, er hat sich erniedrigt und er wurde erhöht. Das gibt es in keiner Religion, das ist einzigartig. Ein ganz, ganz kurzer dritter Punkt noch. Welche Antwort geben wir darauf? Paulus verkündigt Jesus mit dem Ziel, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Mein Glaubensgehorsam drücke ich so aus, dass ich Jesus als Retter annehme. Ich hoffe, das haben wir alle getan. Und dass ich ihn dann als Herrscher anerkenne, mich ihm unterwerfe. Ich erkenne sein Recht an, mir zu sagen, was gilt, was richtig ist, was falsch ist, wie ich denken soll, in einer Welt, die nach anderen Maßstäben denkt und lebt, wie ich reden und handeln soll, nach seinem Maßstab, den er uns in der Bibel offenbart hat. Und dass ich ihm zugestehe, und das ist ganz schwer, aber dass ich ihm zugestehe, mit mir machen zu dürfen, was er will. Wir brauchen als Gemeinde Jesu den Blick auf Jesus im Stand der Erniedrigung, um das Evangelium zu verstehen. Und wir brauchen diesen Blick auf Jesus im Stand der Erhöhung, damit unser Glaube stark wird und unser Vertrauen wächst und wir auch in der Lehre und Ethik feststehen. Und wir brauchen diesen Blick, weil ich zumindest meine, dieser Blick immer auch erfreut. Ja, einfach schön ist. Geht es euch auch so? Da bin ich aber jetzt froh, dann kann ich mich jetzt an dieser Stelle Amen sagen. Sonst müsste ich ja noch weitermachen und erklären, ja? Gut, also, nehmen wir das mit. Der Herr sitzt auf dem Thron und er gedenkt es gut zu machen. Amen.